SWR 2 Zeitgenossen.
Ob Tagesschau oder Talkshows. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist Dr. Margarete Klein Leiterin der Forschungsgruppe Osteuropa bei der renommierten Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, vielgefragte Expertin und besticht durch tiefe Kenntnisse und klare Analysen. Natürlich werden wir in den nächsten 45 Minuten über Putin, diesen Krieg und über die Frage, wie dieser Wahnsinn enden kann, sprechen. Wir wollen aber auch über Hintergründe reden, über Fragen, die nicht jeden Tag in den Medien verhandelt werden, die helfen können, zu verstehen, was da eigentlich warum passiert. Frau Klein, wer sich so intensiv mit einem Land befasst wie Sie, der muss dieses Land doch auch irgendwie lieben. Ist Ihre Liebe zu Russland durch diesen Krieg ins Wanken geraten?
Tja, da muss man unterscheiden zwischen der Person, die sehr positive Erfahrungen in Russland, aber auch in der Ukraine gemacht hat, und mir als Wissenschaftlerin. Ich habe Russland sehr oft besucht, habe in den 90er Jahren mehrere Monate dort gelebt, bin viel gereist, war fasziniert von den Umbrüchen in diesem Land, gerade in den 90er Jahren, und habe sehr positive Erfahrungen in dieser Zeit. Zugleich war ich relativ oft in der Ukraine und auch unwahrscheinlich fasziniert von diesem Land, das viel demokratischer, viel eine lebendigere Zivilgesellschaft hat. Und dann muss man eben versuchen, die Rolle der Wissenschaftlerin einzunehmen. Man weiß, man kann nie 100% objektiv sein, das geht nicht. Man kann versuchen, das jederzeit zu hinterfragen. Und wir wissen ja, dass die eigenen Prägungen, die Auswahl der Fragestellungen, der Grundannahmen beeinflusst und so weiter. Das kann man nicht 100% rausnehmen, diese Erfahrungen, aber man muss versuchen, so professionell und unvoreingenommen wie möglich als Wissenschaftlerin ranzugehen.
Das ist klar, aber wenn Sie jetzt nochmal draufschauen auf das, was da ist, und Mix nehmen aus persönlich und professionell, was hat sich verändert in Ihrer Einstellung zu Russland?
Gar nicht mal so viel, weil dieser Krieg, auch wenn er durchaus als eine Überraschung kam, weil eigentlich ich eingeschlossen, viele davor gedacht hatten, naja, es gibt eine gewisse begrenzte Invasion, aber keinen großflächigen Angriff. Aber die Trends, die dazu hingeführt haben, diese Militarisierung der Außenpolitik, der Innenpolitik, der zunehmende Chauvinismus, die Großmachtnostalgie, all das hat man schon seit Jahren gesehen, und diese Ernüchterung, die hat eigentlich schon vor Jahren eingesetzt.
Sie haben ja mal gesagt, Sie sind ein Kind von Glasnost und Perestroika. Das hat Sie damals so fasziniert. Davon ist nichts mehr zu spüren in Russland, oder?
Nein, davon ist nicht mehr viel zu spüren. Es gab eine Phase von großer Freiheit, die sehr wildwüchsig war, noch ungelenkt. Also Parteien, die gegründet worden sind, zivilgesellschaftliche Organisationen, eine große Freiheit auch in der Kultur, die man gesehen hat, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und das ist dann so schon in der zweiten Hälfte der 90er zunehmend eingeschränkt worden, aber vor allem durch Putin, der dann wirklich so die Schrauben der alten Zeit wieder angedreht hat.
Kann man denn sagen, die russische Gesellschaft ist sozusagen zurückgefallen in die Zeit der Diktatur? Eine wirkliche Demokratie haben die Menschen da ja nie erlebt. Es ging ja nahtlos von der Zarendiktatur, wenn man es so nennen will, die ja auch sehr repressiv war, über in die kommunistische.
Also es gibt, anders als in vielen mittelosteuropäischen Ländern, die ja eine Phase hatten, in der sie demokratischen Aufbruch, Eigenstaatlichkeit erlebt haben, eigentlich schon vor der kommunistischen Zeit und an die sie anknüpfen könnten, sowas in Russland eigentlich nicht. Da gab es Phasen von ein bisschen größerer Offenheit und dann eben die wildwüchsigen 90er Jahre, die wirklich auch in vielen Bereichen Freiheit, Pluralismus gebracht haben, aber eben nicht konsolidiert. Und diese Pfadabhängigkeiten aus der Zarenzeit, der Sowjetzeit, die wirken bis heute eigentlich noch fort.
Man hört und liest ja so viel über die Brutalität der russischen Armee, die jahrhundertelange Tradition habe und die Wurzeln hat in einer ebenso brutalen Gesellschaft. Stimmt das? Ist das eine brutale, grausame Gesellschaft?
Wenn wir uns manche Indikatoren ansehen, dann ja. Es ist so, dass zum Beispiel die Tötungsrate in den 90er Jahren sehr, sehr hoch war. Also wenn man sieht, auf 100.000 Menschen kam damals eine Tötungsrate von 37 beispielsweise. Ist jetzt runtergegangen auf 7,3, ist ein bisschen höher als in den USA, wo sie bei 6,5 liegt. Bei uns in Deutschland 0,3, nur um mal so einen Eindruck zu geben. Das alles spiegelt sich dann wieder noch viel mehr, wenn wir gucken, wo denn die Gewalt auch hingeht, nämlich vor allem gegen Frauen. Es ist eine sehr chauvinistische Gesellschaft mit einer Vielzahl von brutalen Übergriffen. Übergriffen auf Frauen im häuslichen Bereich. Und wir haben gesehen, dass 2017 zum Beispiel das Gesetz so gestaltet wurde, dass häusliche Gewalt nur eine Ordnungswidrigkeit ist, solange die Frau als Opfer nicht ins Krankenhaus muss. Erst dann ist es eine Straftat. Und wir sehen das alles nochmal potenziert eigentlich innerhalb der russischen Streitkräfte, wo es die sogenannte Dedowschina gibt, die Herrschaft der Großväter, der älteren Rekruten über die Jungen und auch der Offiziere über die Rekruten, und die wirklich zu brutalen Übergriffen auf Rekruten geführt haben, Vergewaltigung, Missbrauch, Ausbeutung und eine sehr hohe Selbstmordrate auch unter den Soldaten hervorgeführt hat. Und das alles spiegelt sich wieder in dem Krieg, der ja zeigt, dass er sehr brutal ist und nicht nur in der Ukraine, sondern auch schon in Syrien war. Und dann kommt noch dazu, dass manche dieser Gruppierungen wie die Wagner-Söldner oder die Kadyrov-Leute diese Brutalität ganz bewusst einsetzen, um ein Branding für ihre eigene Marke zu machen. Also das spiegelt sich auf sehr verschiedenen Ebenen wieder.
Welche Rolle spielen eigentlich diese Wagner-Söldner, über die man so viel hört? Welche Macht haben die? Wie wichtig sind die?
Also formal dürfen sie in Russland gar nicht gegründet werden. Es ist so, dass die Rekrutierung und Anwerbung und Gründung von Söldnergruppierungen bis heute illegal ist. Und das ist für die Führung Russlands sehr angenehm, denn man kann nach außen oftmals sagen, ja, mit denen haben wir gar nicht so viel zu tun, wenn sie Übergriffe begehen. Und zugleich kann man sagen, wenn ihr euch zu weit von uns, dem Staat, entfernt, dann können wir diesen Straftatbestand einsetzen und euch disziplinieren. Es ist so, dass sie in der Ukraine eine zunehmend große Rolle spielen, weil es ja ein sehr personalintensiver Kampf ist, einer, der sehr viele Soldaten verwundet und getötet zurücklässt und der deswegen eine Personallücke aufgemacht hat. Und in die dringt jetzt sozusagen diese Gruppierung Wagner hinein, die ja wirklich Kanonenfutter in diesem Kampf um Soledar beispielsweise waren. Und in der Hinsicht sind sie in gewisser Weise untergeordnet unter die Streitkräfte. Sie agieren aber zum Teil sehr eigenmächtig und an ihrer nicht Spitze, sondern im Hintergrund steht ein Finanzier, ein Oligarch, Jewgeni Prigozhin, der so ein ganzes Portfolio an Dienstleistungen in diesem paramilitärischen Bereich hat. Er hat nicht nur Wagner, sondern er ist auch der Finanzier einer Trollfabrik in St. Petersburg, die sich in den amerikanischen Wahlkampf eingemischt hat 2016. Und er hat eine eigene Stiftung, mit der er ganz bewusst zugunsten autoritärer Herrscher in Afrika in den Wahlkampf sich einmischt. Also das ist ein politischer Unternehmer, man muss ihn so bezeichnen, der ganz bewusst versucht, über diese Sachen wie Wagner Finanzmittel zu bekommen und auch politischen Einfluss und Standing.
Aber es ist ja nicht nur so, dass Söldnergruppen wie Wagner unfassbar brutal sind. Das ganze Vorgehen der russischen Armee ist ja ein einziges Kriegsverbrechen, wenn man da mal drauf schaut. Also auch jetzt diese Raketenangriffe auf Ziviles, das ist ja eigentlich Kriegsverbrechen, ganz klar. Und das wird zumindest vom Westen, gerade auch von unserer Außenministerin, ganz klar so benannt und gesagt, wir müssen die eigentlich vor ein internationales Tribunal stellen. Aber warum ist diese Armee so? Denn das hat ja wohl auch eine sehr lange Tradition, dass die sich einen Dreck um irgendwelches Kriegsrecht scheren.
Naja, Sie haben es richtig dargestellt. Es sind Kriegsverbrechen, die dort stattfinden, von Butscha ausgehend bis jetzt zum Beschuss in Dnipro beispielsweise. Und das hat damit zu tun, dass diese Armee in sich schon relativ brutal ist, wie sie umgeht mit ihren Soldaten beispielsweise. Und wir haben gesehen, wie in Syrien die russischen Streitkräfte Flächenbombardements gegen die Opposition und gegen IS auch durchgeführt haben und damit zivile Opfer ganz bewusst in Kauf genommen haben und auch gezielt beschossen haben, zum Beispiel Krankenhäuser. Das ist also eine lange Tradition, die da ist. Manches hat damit zu tun, dass vielleicht manche der Waffen nicht so präzise sind wie gedacht, aber letztendlich ist es untergeordnet. Es wird ganz bewusst in Kauf genommen und es ist auch Teil der Taktik der russischen Streitkräfte, nämlich zu zermürben die ukrainischen Streitkräfte und die Bevölkerung, indem man sehr bewusst brutal vorgeht, um die Zivilbevölkerung zu demoralisieren durch diese brutalen Attacken.
Warum trägt die russische Bevölkerung offensichtlich diesen Krieg immer noch so stark mit? Wie kommt das?
Das hat verschiedene Gründe. Zum einen muss man sagen, die Meinungsbildung in Russland selbst, die ist ja gar nicht mehr frei möglich. Die Hauptinformationsquelle für den Großteil der Bevölkerung ist das Fernsehen und das ist staatlich gelenkt. Twitter und Facebook sind gesperrt beispielsweise, sodass gerade die jungen Leute sich einen VPN-Zugang zulegen müssen, um überhaupt noch Informationen zu bekommen. Also das Informationsumfeld ist staatlich geprägt. Das andere ist eine gewisse Gleichgültigkeit, muss man fast sagen, gegenüber dem, was in der Ukraine passiert. Wenn wir uns die Meinungsumfragen anschauen, die wir alle auch einordnen müssen, die reinen Zahlen kann man nicht so nehmen, aber man kann Trends sehen. Man sieht, dass es immer noch eine Unterstützung für diese sogenannte militärische Spezialoperation gibt, auch wenn die leicht sinkt. Wir sehen aber auch, dass negative Gefühle zugenommen haben, wie Angst, Wut, Schock und so weiter. Aber nur, wenn man individuell betroffen ist. Und es war die Teilmobilmachung, die diesen Schock hervorgerufen hat, nicht so sehr die Verbrechen der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Und da spielt auch viel noch so eine Art von Großmachtüberlegenheit gegenüber der Ukraine eine Rolle, die tief auch in der russischen Gesellschaft verwurzelt ist.
Als wir uns vor einem Jahr kennengelernt haben, haben Sie erklärt, dass Putin eigentlich immer, wenn er unpopulärer geworden ist, einen Krieg angefangen hat. Und ruckzuck standen wieder 80% der Russen hinter ihm. Ist das auch so ein bisschen diese Einstellung, von der man immer wieder hört, dass die Russen denken, sie sind anders als die anderen, so dieses Wir gegen den Rest der Welt?
Also es gibt in Russland Rollenkonzeption schon so ein Element von Einzigartigkeit. Wir sind anders als alle anderen. Gibt es in den USA übrigens auch so ein Element von Exzeptionalismus, sagt man dazu. Wichtig ist, dass man glaubt, das entscheidende andere ist der Westen eigentlich. Und der Westen wird sehr ambivalent gesehen. Zum einen als die Hauptbedrohung, da wird von staatlicher Seite immer gesagt, der Westen wolle in Russland einmarschieren, wolle Russland klein halten, zerstückeln und so weiter. Zugleich sieht man den Westen aber auch als schwach an, als in sich gespalten, nicht zur Einheit fähig und deswegen einen Moment, in dem man eigentlich losschlagen kann. Und es gibt einen ganz guten Artikel von Wladislav Surkow, dem früheren stellvertretenden Chef der Präsidialadministration, also dem Herzen der Macht in Russland, der, ich glaube, 2018 einen Artikel geschrieben hat, 100, 200 Jahre geopolitische Einsamkeit. Und da schreibt er, dass Russland über Jahrhunderte versucht hätte, wie der Westen zu sein, sei aber nicht gelungen. Man sei aber auch nicht Asien, man sei nicht China. Und deswegen sei man quasi verdammt dazu, geopolitisch einsam zu sein. Man sei, und ich zitiere, ein Mestizwesen, ein Splitterwesen, das dazwischen stehe. Und das heißt, die politische Führung versucht aus dieser zunehmenden Isolation vom Westen und aber nicht einer wirklichen Integration in andere Bereiche der internationalen Ordnung, eine Tugend zu machen, indem man sagt, das ist das Schicksal Russlands. Und Schicksal ist nun mal etwas, dem man sich nicht entgegenstellen kann. Da braucht man gar nicht dagegen ankämpfen. Und so versucht man, die Effekte der Entkoppelung von westlichen Wirtschaften und der Gesellschaft als eine Tugend darzustellen.
Die Russlandversteher, nenne ich sie mal bei uns, die sagen ja, der Fehler war, dass wir Russland nicht in den Westen integriert haben. Putin hätte das gewollt, damals, als er diese Rede im Bundestag gehalten hat und wir haben ihm die kalte Schulter gezeigt, haben Russland nicht integriert. Hätte das tatsächlich anders laufen können? War das ein Fehler?
Es gibt bestimmt einzelne Fehler, die gemacht worden sind. Der Hauptgrund aber, wieso Russland nicht in den Westen integriert ist, ist, dass es in den Augen der russischen Führung kein Interesse daran gibt und in weiten Teilen der russischen Gesellschaft eben auch nicht. Also es gibt diese Mär von der NATO-Osterweiterung, wo Versprechen gebrochen worden seien. Da muss man ganz klar unterscheiden zwischen legitimen Sicherheitsinteressen, die auch Russland hat, ganz klar, und imperialen Ambitionen des Landes. Und es war so, dass Russland niemals schriftlich ein Versprechen der NATO gegeben wurde, sich nicht nach Osten zu erweitern. Es gab einzelne Aussagen westlicher Politiker im Rahmen der 2+4 Verhandlungen zu Deutschland, dass die NATO sich nicht auf ostdeutschem Territorium wiederfinden wird. Und das tut sie bis heute ja nicht. Und die NATO und die USA haben ihre Militärpräsenz in den 90er Jahren deutlich reduziert. Und all das, was man jetzt sieht im Osten der NATO, ist erst seit 2014 gekommen. Denn bis dahin hat, und heute gilt sie formal immer noch, die NATO-Russland-Grundakte, wenn ich da kurz aushole, die besagt, dass Russland dafür, dass man die NATO erweitert, eine Zusicherung bekommt der NATO, dass in den neuen Mitgliedstaaten keine Nuklearwaffen stationiert werden und auch keine substanziellen Kampftruppen. Und an all das hat sich die NATO gehalten. Und erst jetzt, nach dem erneuten Ukraine-Krieg, wird hier im Osten der NATO tatsächlich militärisch verstärkt. Der Hauptgrund aber, warum Russland nicht in den Westen integriert ist, es liegt innerhalb Russlands selbst, also einem Widerwillen der russischen Führung, Russland hier hineinzubringen und auch einem Gefühl von Einzigartigkeit und sehr vielen Identitätspunkten in der russischen Gesellschaft, die dafür sprechen, dass man nicht Teil dieses Westens sein will, sondern dass man sehr einzigartig ist.
Es ist in Teilen, wie es heißt, auch diese Demütigung des Zerfalls des russischen Reichs, der UdSSR, was dazu geführt hat, ein Minderwertigkeitskomplex, nur noch Regionalmacht zu sein, was ja angeblich eine wahnsinnige Kränkung war, als das von der amerikanischen Präsidentschaft kam.
Also wir sehen tatsächlich das Fortleben neoimperialer Ambitionen und auch einer Identität. Also die Vorstellung, was Russland sein soll in der Welt, ist in der Führung Russlands und in weiten Teilen der Gesellschaft ganz klar, nämlich eine Großmacht. Und eine Großmacht wird so definiert, dass sie um sie herum eine Einflusszone haben muss, den früheren sowjetischen Raum, der als quasi Verfügungsmasse gesehen wird. Man glaubt aber auch, dass alle anderen Großmächte sowas um sich herum haben, die USA und China eben auch. Und dann muss eine Großmacht in der Lage sein, international eine Rolle zu spielen. Und das ist letztendlich die Rollenkonzeption, die sehr, sehr weit verbreitet ist.
Also kann man auch sagen, dass Putin tatsächlich gegen den Westen Krieg führt schon? Also dass er sagt, hier, wir sind die eine große Macht, dann der Westen Europas ist dann die andere große Macht mit den USA zusammen, deren Einflusssphäre, und dann gibt es noch China und sonst zählt eigentlich alles gar nicht. Also Europa ist für den wurscht. Als Macht?
Naja, die Frage ist, was begreift man jetzt als Macht Europa? Europa und der Westen sind das zentrale Andere, von dem sich Russlands Identität in ihrer Bildung her immer versucht zu reiben und abzugrenzen. Und zugleich ist Russland natürlich eine europäische Macht, geschichtlich, von der Kultur in vielen Bereichen. Und wenn Sie durch Russland durchreisen und reisen zum Beispiel bis nahe an die chinesische Grenze, dann sehen Sie die Dörfer, die genauso aussehen wie im Westen Russlands. Und man kann kaum glauben, dass man 30 Kilometer von der chinesischen Grenze weg ist. Also das ist ein sehr widersprüchliches Denken über Europa. Und Russlands Führung definiert sich zum Beispiel ja auch als Hüter traditioneller europäischer Werte. Also man verweist auf die eigene europäische Rolle. Man glaubt nur, dass sie eben nicht westlich sei. Und als Hüter traditioneller Werte meint man zum Beispiel eine traditionelle Familie, Vater, Mutter, Kinder, ein starker Staat, ein Land, in dem die Religion noch geachtet wird im Vergleich zu einem postnihilistischen Europa. Da wird also eine Vergleichsfolie aufgemacht, die überzogen wird oftmals. Gay-Europa, das schwule Europa, ein postnihilistisches, areligiöses Europa, von dem man sich abgrenzen will. Also das ist eine sehr ambivalente Haltung gegenüber Europa.
Und führt dann Putin diesen Krieg auch gegen uns, wie viele sagen?
Russland führt schon lange einen Krieg gegen Europa. Wenn wir uns anschauen, wie in Russland über Kriege der modernen Zeit nachgedacht wird, dann sieht man, dass es ein Konzept gibt, das heißt der Krieg der neuen Generation. Russland glaubt, dass dieser Krieg längst vom Westen gegen Russland geführt wird, aber zugleich, wenn wir das anschauen, sehen wir viele Schritte, die zeigen, dass Russland schon längst auch im Krieg mit uns ist, nur eben nicht militärisch. In diesem Krieg der neuen Generation sind die ersten Phasen so, dass sie gar nicht militärisch sind, sondern dass sie nicht militärisch ausgefochten werden. Zum Beispiel durch die Subversion, also die Unterwanderung von Geheimdiensten des Ziellandes, von politischen Strukturen des Ziellandes, durch Desinformation, also indem man versucht, die Meinungsbildung dieses Landes im eigenen Sinne zu beeinflussen. Und RT beispielsweise, Sputnik, Rubtli sind alles solche Instrumente, mit denen die russische Führung versucht, im Ausland ein positives Bild von sich zu schaffen und zugleich Trennlinien in diese Gesellschaften Europas hineinzutragen. Und erst dann irgendwann mal kommt das Militärische. Also wir sind schon längst in diesen ersten Phasen des Kriegs der neuen Generation. Und zugleich muss man sagen, ist diese Vorstellung vom Westen wirklich eine absolut ambivalente. Russland sieht den Westen als Hauptgefahr und zugleich als schwach. Und man geht genau in diese Schwachpunkte hinein. Und das ist was hier in der Debatte manchmal zu wenig gesehen wird. Dass es für uns nicht so sehr um das Militärische geht, für die Ukraine ja, aber für uns im Moment darum, man sagt dazu, resilient zu sein, also widerstandsfähig zu sein, gegen diese Versuche, Trennlinien, die schon da sind, auszunutzen, neue zu schaffen und so eine Einigkeit Europas und transatlantisch zu unterminieren.
Nun gibt es ja viele, die Angst haben, das wurde vergangenen Herbst auch ganz stark geschürt, dass der Krieg ausgeweitet wird. Also dass es womöglich einen Atomschlag gibt, dass wenn wir Kampfpanzer liefern, wir dann tatsächlich in den Krieg aktiv eintreten, dass das Russland so sehen wird und dass der Krieg nach Westen kommen kann. Befürchten Sie das auch?
Also ganz auszuschließen kann man nichts, vor allem vor dem Hintergrund, dass die ganze Invasion erneut jetzt ab dem 24.02. auf einer Fehlkalkulation der russischen Führung basiert. Man ist ja nicht mit genug Soldaten in diesen Krieg hineingegangen, um zu gewinnen, sondern man hatte die Annahme, dass die ukrainischen Streitkräfte schwächer sind und vor allem die ukrainische Zivilbevölkerung sich ergeben würde. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie die Kalkulation der russischen Führung gegenüber dem Westen und Europa eigentlich ist. Ich glaube aber, dass diese Sorge vor der nuklearen Eskalation überzogen ist und dass das ein ganz bewusstes Spiel der russischen Führung ist, im Sinne psychologischer Kriegsführung, hier Sorgen zu schüren, damit wir auf die Ukraine zugehen und sagen, bitte kommt Russland in gewisser Weise entgegen, damit es hier eben nicht diese Eskalation gibt. Und das sehen wir sehr, sehr stark, dass es versucht wurde. Wir haben ja diese Phase, wo Putin fast wöchentlich mit Nuklearschlägen implizit gedroht hatte. Und dann scheint es ja eine klare Ansage der USA gegeben zu haben, was passiert in so einem Fall. Und seitdem hören wir das eigentlich weniger. Also ich würde davon ausgehen, dass das ein bewusstes Spiel mit der Angst ist, ohne, und da muss man wirklich ganz ehrlich sich machen, genau zu wissen, wie die Kalkulation der russischen Führung ist. Und man kann dieses Element der Fehlkalkulation nicht gänzlich ausschließen.
Sie haben es gerade gesagt, Putin hat sich da völlig verkalkuliert, hat die Ukraine als Nation auch total unterschätzt. Er sieht die ja überhaupt nicht als Nation. Wenn man das mal liest, dann ist das für ihn, das sind die kleinen Russen und die gehören zu Russland eigentlich und es gibt keine ukrainische Nation. Sie haben gesagt, Sie haben auch die Ukraine kennengelernt. Da muss in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel passiert sein in diesem Land, oder?
Unwahrscheinlich viel. Also das ist so eine lebendige Zivilgesellschaft, demokratischer Aufbruch, Freiheit und auch so viel Wille zur eigenen nationalen Identität. Und Putin schafft eigentlich durch diesen Krieg noch viel mehr davon. Die Ukraine wird geeinter aus diesem Krieg hervorgehen, als sie es vorher gewesen ist. Sie wird viel mehr ihre nationale Identität gestärkt haben, als sie es davor hatte. Und das ist ja mit eines der perplexen Ergebnisse dieses Krieges, dass Russlands Führung nichts von seinen strategischen Zielen bisher erreicht hat, sondern das Gegenteil. Die Ukraine ist in sich geeinter. Der Westen hat erkannt, um was es in Russland eigentlich geht. Finnland und Schweden werden der NATO beitreten. Also all das, was man eigentlich verhindern wollte, bekommt man jetzt im Moment.
Warum hat das in der Ukraine auch schon vor dem Krieg so funktioniert, dass man eine demokratische Gesellschaft geworden ist oder zumindest sich auf den Weg dorthin gemacht hat? Korruption und Ähnliches scheint da ja immer noch ein sehr großes Problem zu sein, aber zumindest ist es doch eine ganz andere Entwicklung, als sie in Russland in den letzten Jahrzehnten war. Hängt das nur an der Politik oder spielen da noch ganz andere Faktoren eine Rolle?
Also da spielt vieles eine Rolle. Da spielt auch eine Rolle, dass zum Beispiel historische Erfahrungen anderer Art sind. Viele Teile der Ukraine waren ja nicht russisches Gebiet, sondern haben zum Beispiel zu Österreich-Ungarn gehört, wo sie schon eine höhere Art von Freiheitsgraden hatten als im russischen Zarenreich beispielsweise. Vor allem aber wirklich der Wunsch, eine eigenständige Nation zu sein und nicht beladen zu sein mit diesem ganzen neoimperialen Ballast, den die russische Gesellschaft noch mit sich trägt. Wir sehen wirklich ein Aufblühen der Zivilgesellschaft, gerade dann ab 2004 oder schon davor, was ja auch zu 2004 zur ersten Revolution geführt hat. Wir sehen den Wunsch, Parteien zu gründen. Klar gibt es viele Probleme. Wie könnte es denn anders sein in einem Land, das sehr viel an Konsolidierung letztendlich noch braucht und wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Lage ist. Aber das ist wirklich zusammen mit Georgien eine der großen Erfolgsgeschichten im postsowjetischen Raum.
Und trotzdem denkt Putin, die haben eigentlich kein Recht, eine eigene Nation zu sein. Hat er sich denn tatsächlich radikalisiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Was für Ideologien, welcher Glauben steckt bei ihm und seinem Gefolge hinter diesem Krieg? Was hat dazu geführt, dass er diesen Wahnsinn gestartet hat?
Also Ideologie sehe ich nicht. Wenn wir Ideologie sehen als so ein Set an wirklichen Glaubenssätzen, die in sich schlüssig sind, so wie der Kommunismus beispielsweise, sondern die gehen da, man sagt eklektisch, also quasi wie man es braucht, heran und suchen sich die Versatzstücke aus verschiedenen Ideologien, um das zu legitimieren, was sie eigentlich machen wollen. Und das ist ganz klar neoimperiale Großmachtpolitik und die Politik einer autoritären, zunehmend fast totalitär werdenden Führung. Und da nimmt man sich Versatzstücke von den sogenannten Slavophilen, also das sind alles so Identitätsstränge in der russischen Geschichte, die sagen, dass Russland quasi die Führungsmacht der Slawen sei. Und das findet sich in diesem Konstrukt von Putin, wo er sagt, die Ukraine und wir sind eine Nation, wir sind gar nicht unterschiedlich voneinander. Er nimmt aber auch Versatzstücke der sogenannten Neo-Eurasia, die sagen, Russland ist nicht alleine slavophil, also orthodox, sondern man ist beides durch diese Mongolenherrschaft. Man ist irgendwo etwas dazwischen, zwischen Europa und Asien. Das ist dann die Idee von der Einzigartigkeit, dass man eigentlich keine festen Partnerschaften und Verankerungen in anderen Regionen bräuchte. Man hat Anknüpfungspunkte für Publikum im Westen beispielsweise, wenn man sagt, wir sind der Hüter traditioneller europäischer Werte für vor allem konservative und rechte Kräfte und zugleich den Anti-Amerikanismus, der sich für linke Kräfte anschlussfähig macht. Also da ist man sehr, wie soll man sagen, man sucht sich heraus, was man will. Ideologie gibt es nicht wirklich, aber es gibt feste verankerte Glaubenssätze der russischen Führung, nämlich, dass Russland Großmacht sein muss, ansonsten geht sie unter. Und dass Russland keine Freiheit letztendlich gebrauchen kann, denn es muss kontrolliert werden. Also diese beiden Glaubenssätze sind fest in der russischen Führung verankert. Und deswegen ist es nicht so, dass es bei Putin jetzt zu einem abrupten Wechsel gab, sondern es hat sich langsam radikalisiert in der Auswirkung. Wir sehen das zum Beispiel, dass zu Beginn der 2000er Jahre Putin schon versucht hat, Kräfte mundtot zu machen, die für ihn durchaus eine Konkurrenz waren, wie manche der Oligarchen mit ihren Medienoutlets oder manche auch der Gouverneure. Aber dass die Repressionsschraube, wie sie jetzt ist, wirklich so vorher noch nicht stattgefunden hat. Also dieses Anziehen der staatlichen Verfolgung, das ist in den letzten Jahren wirklich massiv geworden. Und das nimmt schon fast totalitäre Züge an.
Ist das was tatsächlich nur in der Führung verankert ist? Also diese Versatzstücke, oder ist das was auch tief in der Bevölkerung irgendwo drin steckt? Was haben Sie da erlebt, wenn Sie in Russland unterwegs waren? Wie haben Sie die Menschen erlebt?
Sehr unterschiedlich. Es kommt ja auch darauf an, wo man ist. Es gibt eine russische Soziologin, die hat Russland mal in vier Teile eingeteilt, um vielleicht zu erklären, was ich auch meine. Die großen Städte Moskau und Petersburg sind einzigartig. Da ist eine Gesellschaft, die in weiten Teilen relativ wohlhabend ist, oftmals ein Geschäft hat, sind interessiert an politischen Input in das System. Die wollen also sich kundtun. Die wollen nicht von oben bevormundet werden. Die haben Erfahrungen der Reisen in den Westen. Und da sind viele meiner Freunde aus Russland, eben aus Moskau und Petersburg. Die spielen politisch keine große Rolle mehr, weil sie 2011/12 auf die Straße gegangen sind gegen Putin und seitdem mehr oder weniger an den Rand gedrängt sind. Der Großteil der russischen Bevölkerung lebt in den größeren Städten, die aber anders sind als die Bürgerstädte Westeuropas. Das sind Städte, die um einen Kombinat, um eine Wirtschaftsmacht herum gegründet worden sind. Und die sind viel stärker abhängig von Zahlungen aus dem Zentrum heraus. Das heißt, die sind nicht so sehr interessiert daran, politisch Input zu geben, sondern die sind interessiert, dass das Zentrum Moskau Geld überweist, damit überhaupt die Leute leben können. Die sind politisch gar nicht besonders aktiv und das ist eigentlich das Rückgrat des putinschen Regimes. Und wenn man in diese Regionen reist, dann sieht man viel davon. Da ist wenig politisch an Kundgebungen, da ist wenig auch in freien Kultureinrichtungen zu sehen und so weiter. Anders als diese zwei wirklich außergewöhnlichen Städte. Und dann gibt es die Dörfer, die eigentlich politisch fast apathisch sind. Man reist dorthin, wunderschön zu sehen, ganz abgeschnitten zum Teil, aber die spielen politisch keine Rolle. Und dann gibt es die großen Republiken mit einer ethnischen Minderheit, die aber oftmals politische Spitzenämter besetzt oder teilweise die Mehrheit hat, wie Tatarstan, Baschkortostan. Die sind wiederum ganz anders. Russland ist ja multikonfessionell und auch multiethnisch mit einer Vielzahl von Völkern. Und wenn man zum Beispiel nach Burjatien reist, am Baikalsee, dann sieht man noch schamanistische Elemente und so weiter. Da glaubt man, dass vieles fern ist von Moskau und zugleich ist vieles aber auch wieder nah. Es ist also ein Land von großen Widersprüchen.
Das heißt aber, dass einfach ein Großteil der Menschen, so wie Sie das schildern, sehr leicht steuerbar ist, eben über diese gleichgeschalteten Medien.
Wenn man in einem Dorf lebt, dem kaum die Zeitung hinkommt, man hat eigentlich nur das Fernsehen als Informationsquelle. Man hat keine Möglichkeit zu reisen, weil das Geld nicht reicht, um überhaupt einmal nach Moskau zu reisen zum Beispiel. Ja, was sieht man dann da? Dann sieht man den ganzen Tag die Propagandabilder des russischen Fernsehens. Und die wirken, weil man einfach keine Gegenfolie hat, gegen die man das machen kann. Und es ist so, dass man ganz klar sehen kann, dass die Leute, die sich zum Beispiel einen VPN-Zugang leisten können, um noch unabhängige Medien zu lesen, dass die kritischsten sind gegenüber der russischen Führung. Aber sowas findet man in vielen der Dörfer überhaupt nicht. Da gibt es ja nicht mal einen Internetzugang in vielen Bereichen. Also das ist nicht sozusagen aus den Menschen heraus so, dass sie das nicht wollen, sondern das ist einfach die Struktur, dass es ihnen gar nicht möglich gemacht wird, überhaupt diese Information zu bekommen. Und dann muss man sehen, woher dieses Land auch kommt. Man vergleicht das manchmal mit Lateinamerika oder Südeuropa, die ja auch so einen Wandelprozess hinter sich haben, einen sogenannten Transformationsprozess. Man muss aber sehen, Russland, wie die meisten Länder des postsowjetischen Raums, haben ein Dilemma der Gleichzeitigkeit. Das heißt, am Ende der Sowjetzeit ging es nicht nur darum, politisch das System zu reformieren, demokratischer zu machen, sondern zugleich auch das wirtschaftliche System und die Gesellschaft. Die Gesellschaft war weitgehend atomisiert. Es gab keine Vereine, keine Verbände, nichts, wo man sich selbst gründen konnte. Und sowas, wenn es nicht gefördert wird und man es nie erlebt hat, ist natürlich nicht einfach zu schaffen.
Was sagen Ihnen denn Ihre Freunde jetzt, die noch dort sind? Oder sind die alle in den Westen gegangen? Wie erleben die das im Moment, die das hinterfragen?
Der Großteil ist eigentlich politisch desillusioniert, erwartet nichts davon, sondern versucht sein Leben so weit wie möglich jenseits des Politischen zu führen.
Die Stiftung Wissenschaft und Politik, bei der Sie die Forschungsgruppe Osteuropa leiten, berät Parlament, Bundesregierung, EU, NATO und UN in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Wie gefragt sind Sie da im Moment und haben Sie das Gefühl, dass die Politik auf Sie hört?
Eine gute Frage. Gefragt sind wir sehr, wie andere Thinktanks auch. Gerade zu Beginn war die Frage, was ist da eigentlich das Ziel, wie kann es ausgehen, was ist strategisch an Vorausschau zu sehen. Also wir versuchen ja nicht nur zu analysieren, was passiert ist, sondern es gibt Methoden, um herauszufinden, was eine mögliche Zukunft wäre, ohne zu sagen, dass sie stattfindet. Man nennt das strategische Vorausschau. All das ist durchaus gefragt. Wir machen Politikberatung auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir machen ganz klassisch wissenschaftliche Schriftprodukte, nur dass die bei uns nicht mit diesem akademischen Jargon daherkommen, sodass sie leichter lesbar sind für die Zielgruppe, die wir haben. Aber die wissenschaftliche Basis ist das Gleiche. Wir arbeiten ganz normal wie Wissenschaftler, nur sehr multiperspektivisch. Wir haben Völkerrechtler, Juristen, wir haben Wirtschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler, Ethnologen und so weiter. Das andere ist mündlich, entweder in Form von Konferenzen oder in Form von kleineren Treffen oder von Vier-Augen-Gesprächen, wo wir auch sehr hochrangig Politik beraten. Das eine ist den Input, den wir geben. Das andere ist, was passiert damit? Wir sind natürlich nur einer derjenigen, der einen Input gibt. Da gibt es noch viele andere auch. Und wie die Politiker entscheiden, hat natürlich nicht nur damit zu tun, welchen Input wir geben, sondern sehr stark nach welchen politischen Überlegungen sie ihre Antworten finden. Und deswegen kann man nicht klar sagen, wir haben Erfolg gehabt mit der Beratung, die wir haben oder nicht. Es ist schön, wenn man manchmal sieht, dass eine Idee übernommen wurde. Aber dazwischen liegen natürlich die klassischen Schritte, die jeder Politiker hat. Er muss das gucken, was bedeutet das für seinen Wahlkreis, was bedeutet das für die Partei und so weiter. Also wir bieten an und wir hoffen, dass wir mit den Empfehlungen durchkommen. Und das Ergebnis ist oftmals ganz unterschiedlich.
Heißt das, Sie sind manchmal fürchterlich frustriert und sagen, verdammt, wieso machen die nicht das, was wir ihnen sagen?
Naja, klar, manchmal ist man, also beispielsweise die Verwunderung, was passiert jetzt in der Ukraine. Wir haben seit Jahren, nicht nur wir, sondern fast alle aus der Russland-Forscher-Community darauf hingewiesen, welche Ideen dahinter stehen bei Putin, welche Ambitionen, welche Militarisierung der Außenpolitik wir sehen und so weiter. Aber die alten Grundannahmen haben sich noch sehr hartnäckig gehalten, dass man Sicherheit nur mit Russland haben kann, dass man mit Russland Handel betreiben kann, ohne dass das sicherheitspolitisch irgendwie eine Auswirkung hat. Und das langsam fällt auch jetzt in manchen Teilen erst sehr langsam weg.
Wolfgang Kubicki hat mal gesagt, dass sich mit diesem Krieg 50 Jahre seiner ostpolitischen Agenda in Luft aufgelöst haben. Da sind für viele ja fundamentale Überzeugungen zerbrochen. Also war die Politik gerade in Deutschland einfach zu naiv und wollte ihre Warnungen nicht wahrhaben und die von vielen anderen Expertinnen und Experten?
Also das zeigt sehr gut, dass man zu lange nicht zuhören wollte, denn der 24.02. ist eine Zäsur, aber wir haben die Trends dazu alle schon im Vorfeld gesehen. Und die Grundannahmen, die alten hat man trotzdem bestehen lassen. Also die Vorstellung, man kann mit Russland Handel machen in Energiebereichen, die wirklich sicherheitspolitisch wichtig sind, ohne dass das eine sicherheitspolitischen Folgenkosten hat, ist naiv gewesen. Und die war eigentlich spätestens ab 2014 klar. Die Vorstellung, dass Russland ein Land ist, mit dem man eine Modernisierungspartnerschaft haben kann, wie man 2010 noch gedacht hat, hat sich ja auch im Vorfeld als nichtig herausgestellt, wo man gesehen hat, dass Russland zum Beispiel ganz was anderes unter Modernisierung versteht als wir. Wir verstehen unter Modernisierung auch eine politische Öffnung, Rechtsstaatlichkeit. Die russische Führung hat unter Modernisierung quasi technologische Modernisierung verstanden, die man sich aus dem Westen holt, ohne aber eine politische und rechtsstaatliche Öffnung einhergehen zu lassen. Und man hat den Charakter des putinschen Regimes lange nicht so sehen wollen, wie er war, nämlich zunehmend repressiv, ein striktes, repressives, autoritäres System.
Ja, was raten Sie denn jetzt den Regierungen und unserer Regierung, wie es irgendwie zu einer Friedenslösung kommen soll. Viele sagen ja, wir müssten längst mit Putin verhandeln. Man muss während des Krieges schon verhandeln, um dann überhaupt ein Ende zu erreichen.
Es ist ja nicht so, dass nicht verhandelt wird. Es gab den Getreidedeal und es gab den Austausch von Kriegsgefangenen. Die Frage bei Verhandlungen ist ja immer, wann verhandelt wer mit wem worüber? Und wichtig ist es, dass das Militärische und Verhandlungen kein Gegensatz sind, sondern sie bedingen sich. Die Unterstützung für die Ukraine, nicht nur militärisch, sondern auch finanziell und wirtschaftlich, ist wichtig, dass die Ukraine in eine Position gebracht wird, wo sie eine gute Ausgangsposition für Verhandlungen hat und wo sie im besten Fall ihr Territorium wieder befreien kann. Also Verhandlungen und militärische Unterstützung sind kein Gegensatz, sondern bedingen sich. Und was man raten soll, ich glaube, es ist wichtig, langfristig zu denken. Die Ukraine wird langfristige Unterstützung brauchen, eben nicht nur militärisch, aber das ist im Moment sehr, sehr wichtig, sondern auch wirtschaftlich und finanziell. Denn das Ziel der russischen Führung ist ja auch, die Ukraine in all diesen Bereichen, Infrastruktur, Energieversorgung, zivile Infrastruktur zu zerbomben, um ihr so letztendlich den Atem zu nehmen, sich gegen diese russische Aggression zu wehren. Also da muss man langfristig denken. Das andere, was man machen muss, ist wirklich sich aus einseitigen Abhängigkeiten Russlands langfristig zu entflechten. Und das findet ja jetzt statt im Öl- und im Gasbereich. Und daraus muss man auch Lehren ziehen über Russland hinaus. Was bedeutet das zum Beispiel für unsere China-Politik? Und das dritte wäre, Kontakte zur russischen Gesellschaft, wo es geht, zu wahren. Und das wird schwierig genug sein, weil es ja in Russland beispielsweise Gesetzgebung gibt, die für manche der zivilgesellschaftlichen Organisationen Hürden stellt, wenn sie als ausländische Agenten angesehen werden, also wenn sie Geld vom Ausland nehmen zum Beispiel, oder auch für ausländische Organisationen, die dann als unerwünscht deklariert werden und im Land nicht mehr arbeiten können. Also die russische Führung versucht, diese zivilgesellschaftlichen Kontakte zu minimieren. Und da hat Deutschland da eigentlich eine sehr reiche Geschichte an zivilgesellschaftlichen Kontakten, Städtepartnerschaften und so weiter. Also da zu versuchen, soweit es geht, den Kontakt aufrechtzuerhalten, um eben nicht diesem einseitigen Bild auf den Leim zu gehen, dass es letztendlich ein Kampf gegen die russische Gesellschaft ist, der vom Westen geführt wird.
Was will Putin? Wann wird der Ruhe geben aus Ihrer Sicht? Erst wenn er selbst oder die Ukraine nicht mehr existieren? Oder gibt es ein Szenario, das tatsächlich denkbar wäre, eine Art schmutzigen Deal, von dem ja viele Amerikaner aus der Wissenschaft immer wieder geredet haben, den es einfach geben muss, weil eine andere Lösung gar nicht denkbar ist?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir diesen schmutzigen Deal vermeiden sollten. Denn was wäre denn die Konsequenz davon? Die Konsequenz davon wäre, dass auf der Seite der russischen Führung die feste Überzeugung sich weiter verbreitern würde, dass man nur so lange warten muss, bis der Westen mürbe ist, bis Europa in sich gespalten ist, dass man nur genug drohen muss und unter dem Nuklearschild konventionell mal ein anderes Land bombardieren und sich einverleiben kann. Und für uns wäre auch realpolitisch ein Sieg Russlands in diesem Krieg verheerend. Das würde bedeuten, dass in der Ukraine russische Streitkräfte massiv stationiert werden könnten, vielleicht auch Nuklearwaffen. Unsere Sicherheitsumgebung wäre eine ganz andere und viel unsicherere, als sie jetzt im Moment sowieso schon ist und für die Ukraine eine Katastrophe. Also ein schmutziger Deal wäre genau das, was Putin in die Hände spielen würde, wenn wir die Sanktionen zurücknehmen würden und glauben, wir müssen hier wieder in den Dialog treten im Sinne von, wir brauchen nur reden und irgendwas verändert sich zum Positiven hin. Ich glaube, man muss klar sagen, mit diesem politischen Regime sind Verhandlungen in vielerlei Hinsicht nicht möglich. Auch wenn es natürlich Dinge gibt, über die man verhandeln muss. Und das werden die USA und Russland sicherlich auch machen, zum Beispiel über die weitere Frage von Nuklearstreitkräften, Begrenzungen und so weiter. Aber nicht im Sinne einer großen Friedenslösung, sondern dazu wird die russische Führung wohl erst bereit sein, wenn sie militärisch in die Ecke gedrängt ist. Wir wissen aus der Forschung über autoritäre Systeme, dass sie lange Abnutzungskriege ganz gut überstehen, weil man dann eben all das, was im Inneren schlecht läuft, wirtschaftlicher Verfall, man so darstellen kann, als sei das nur die Folge der Sanktionen des Westens. Aber das hätte gar nichts mit der schlechten Wirtschaftspolitik im Inneren zu tun. Also so eine Art sich vereinigen um die Flagge herum Effekt. Was solche autoritären Systeme aber schlecht verkraften und kaum überleben, sind desaströse Niederlagen. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, die Ukraine zu unterstützen, A, weil es wirklich um die Regeln und Prinzipien in Europa geht. Also darf ein Land einfach überfallen werden? Soll das Recht des Stärkeren gelten oder das Recht der Regeln? Und das hat Implikationen über Russland hinaus. China guckt auch sehr genau, wie wir hier reagieren beispielsweise. Und dann geht es wirklich um unser eigenes sicherheitspolitisches Interesse. Also ein schmutziger Deal wäre das Schlechteste, was wir anbieten könnten.
Also das heißt, durchhalten, weiter unterstützen, militärisch, finanziell, ideell. Aber das heißt auch, dieser fürchterliche Krieg wird weitergehen. Werden wir, wie Ex-General Domröse gerade gesagt hat, eine fürchterlich blutige Frühjahrsoffensive erleben müssen? Also wird dieser Krieg noch schrecklicher, als er ohnehin schon ist?
Ist durchaus möglich. Im Moment deutet vieles darauf hin, dass die russische Seite sich auf eine Frühjahrsoffensive vorbereitet. Es ist ja auch so, dass Putin sich selbst hier in die Ecke gedrängt hat. Es ist ja nicht so, dass wir ihn in die Ecke gedrängt haben. Russland hat im September 4 ukrainische Gebiete, Oblaste annektiert, beziehungsweise gesagt, sie seien annektiert, ohne dass sie bisher in weiten Teilen erobert worden sind. Das ist von Oblast zu Oblast ganz unterschiedlich, wie viel Prozent davon erobert sind. Aber indem man das als Teil Russlands nun deklariert und in die Verfassung geschrieben hat, muss man diese Gebiete aus russischer Sicht sichern. Das heißt, das, was man eigentlich erobern will, kann man als Verteidigung deklarieren nach innen. Und von dem her muss man davon ausgehen, dass Russlands Führung diesen Krieg fortsetzen wird, einfach weil sie sich selbst auf diesen Weg gesetzt haben. Und das ist der Punkt, auf den wir uns vorbereiten müssen. Und wenn wir sehen, welche Verluste die russischen Streitkräfte materiell und personell erlitten haben, dann werden sie möglicherweise eine neue Einberufungswelle an Reservisten nochmal machen müssen oder weiter in der sogenannten stillen Mobilisierung arbeiten. Das heißt also Leute anwerben für Zeitverträge oder bei den Söldnergruppierungen durch Geldzahlungen beispielsweise. Und aber weil die Dringlichkeit eines irgendwie siegreichen Dastehens für Putin größer wird, können wir davon ausgehen, dass die Brutalität weiter steigern wird, die ja ohnehin schon relativ hoch ist in der Ukraine, wenn wir uns all diese Kriegsverbrechen ansehen.
Ja, aber wie kann dann ein Frieden überhaupt aussehen, erst wenn Russland den Krieg verloren hat? Ist das überhaupt denkbar, dass Russland bei den Ressourcen an Menschen, die dieses Riesenland hat, diesen Krieg verlieren kann?
Also kriegerische Auseinandersetzungen vorauszusehen, wie sie ausgehen, ist, glaube ich, unwahrscheinlich schwer, weil so viele Faktoren eine Rolle spielen. Von Moral, von wirklicher Hardware, von Waffen und Ausrüstung, von Taktik und so weiter. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, da kann man nicht sagen, das ist ausgeschlossen, dass Russland verliert, ganz und gar nicht. Wichtig ist, dass man der Ukraine hilft, ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen und in die Lage zu bringen, einen Zeitpunkt zu finden, den sie für richtig halten, um beispielsweise in Verhandlungen einzutreten. Und das ist eine souveräne Entscheidung der Ukraine letztendlich, wann sie das macht. Und es gibt einen Friedensplan, den Präsident Zelensky am 29.03. vorgelegt hat. Da hat er gesagt, für ihn ist wichtig, Rückzug Russlands auf die Linien vom 24.02. über die Krim dann verhandeln und Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Das ist etwas ganz anderes, als was der russische Plan ist, nämlich quasi einen Vasallenstaat zu haben, der keine nationale Identität mehr hat und in dem es eine sogenannte militärische Demilitarisierung gibt, also ein Land, das nicht mehr zur Selbstverteidigung fähig ist, oder die Idee von einer Aufteilung in Einflusszonen. Das ist sozusagen die Vorausschau.
Glauben Sie, dass wir zu unseren Lebzeiten noch freundschaftliche Beziehungen mit Russland wieder irgendwann haben werden? Oder werden wir diese Spaltung, diesen Konflikt auf Jahrzehnte haben?
Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir das in unserer Lebenszeit sehen. Im Moment muss man aber, glaube ich, klar konstatieren, dass mit der russischen politischen Führung ein Zurück zu normalen freundschaftlichen Vorkriegsbeziehungen nicht möglich ist. Sie sieht den Westen und damit uns als Feindbild. Wir sehen, dass das Ziel ist, eine neue europäische Sicherheitsordnung zu schaffen, die im russischen Interesse ist. Also das ist letztendlich eigentlich kaum mehr möglich. Möglich wäre es, wenn sich in Russland etwas verändert. Und das wäre die große Hoffnung, die aber im Moment auf sehr schwachen Beinen steht. Andererseits haben wir gesehen, wie schnell sich Dinge ändern können. Also wenn wir daran denken, an das Ende der Sowjetunion und die friedlichen Revolutionen Ende der 80er Jahre, auch von den wenigsten klassisch vorhergesehen. Also solche Dinge können ja passieren und dann können sich Gelegenheitsfenster ergeben. Aber mit der politischen Führung, wie sie im Moment ist, sehe ich nicht die Chance auf ein Zurück zu Business as usual.